Liebe Schwestern, liebe Brüder, sicher haben Sie es mitgekriegt in den Nachrichten und in den Schlagzeilen der Kirchenpresse. Gestern hat der synodale Weg begonnen, also eine Veranstaltung der Beratung in Frankfurt am Main. Das sind also 230 Männer und Frauen und die meisten der deutschen Bischöfe versammelt. Und die Kernthemen, um die es geht, in dem Anliegen, die Kirche zu erneuern, zeitgemäße Formen und Möglichkeiten zu schaffen, sind die Kernthemen vor allen Dingen der Umgang der Kirche mit Macht, mit die kirchliche Sexualmoral. Es wird Diskussionen um den Zölibat geben und natürlich sehr stark im Fokus die Rolle der Frauen in der Kirche. Diese Themen betreffen nicht nur das katholische Kirchenrecht, aber das wird ja eigentlich in Rom entschieden. Es sind vor allen Dingen auch die Fragen, was können wir, auch wenn das Kirchenrecht nicht geändert wird, was kann da schon an Neuem geschaffen werden, an neuer Beteiligung aller Gläubigen und insbesondere eben der Frauen. Und das Thema mit dem Pflichtzölibat, das ist ja kirchenrechtlich verankert und Kardinal Marx hat schon gesagt, wir entscheiden hier nichts, wir geben hier nur unsere Beratungsergebnisse nach Rom als Empfehlung weiter. Es ist ja interessant, dass sich in der Kirche inzwischen so regionale Konferenzen etabliert haben, wenn man nur bedenkt, dass vor kurzem die südamerikanischen Bischöfe in Rom sich versammelt haben und dort beraten haben, was kann für die Kirche in Lateinamerika, die in Notlage geraten ist, auch gerade wegen des Priestermangels und anderer Probleme, was kann da getan werden. Mit dem Pflichtzölibat für Priester wird ja fälschlicherweise in der Presse häufig der Zusammenhang mit dem katastrophalen sexuellen Missbrauch durch Kirchenmänner in Verbindung gebracht, aber es wurde ja nachgewiesen, dass der Missbrauch in der katholischen Kirche nicht ursächlich und auch nicht hauptsächlich durch das Zölibat zustande gekommen ist oder begünstigt worden ist. Es wurde also wissenschaftlich nachgewiesen, dass es damit nichts zu tun hat, denn man muss eines wissen, die Kirche hat zwar angefangen, dieses Problem zu publizieren, aber es ist ein gesellschaftliches Problem, wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat. Der Missbrauch ist ebenso ein Thema in den Sportvereinen, Schulen, in der ganzen Kinobranche und sonst noch. Und vor allen Dingen die allermeisten Fälle sexuellen Missbrauchs passieren ja im familiären Umfeld. Man schätzt um die 80% und da ist eben die Dunkelziffer sehr hoch. Also die Kirche hatte den Mut, hier in Berlin durch den Pater Mertens, den Direktor des Canisius-Kollegs, der den Anstoß gegeben hat, sie hat den Mut, erstmal die eigene Wäsche zu waschen, bevor man auf andere zeigt, obwohl sehr schnell klar geworden ist, alle in der Gesellschaft sind mit diesem Problem konfrontiert, wo eben junge Menschen zu tun haben. Also es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und dennoch ist die Kirche Erste und auch Vorreiter in der Aufarbeitung dieses Problems geworden, dass es trotz juristischer Verjährung den Einzelfällen nachgegangen ist und jetzt versucht wird, eine Entschädigung, obwohl das nicht zu entschädigen ist, sondern einfach nur um eine Anerkennung, ja, die Kirche und die Männer der Kirche haben hier Unrecht getan, um das zu dokumentieren, wird überlegt, wie kann den Betroffenen des sexuellen Missbrauchs eine Anerkennung und eine Hilfe gewährt werden, es klingt immer so doof, eine Entschädigung in Geldform. Ein sexueller Missbrauch lässt sich nicht durch Geld entschädigen, sondern es ist eine Form der Anerkennung des Leids, das hier verursacht worden ist. Und dann haben wir in Deutschland natürlich mit dieser ganzen Bewegung Maria 2.0 ein Riesenthema auf dem Tisch. Wie geht es mit der Anerkennung der Frau in der Kirche? Und um es deutlicher zu sagen, kann nicht auch eine Weihe, die Diakonenweihe, Frauen gespendet werden? Aber da ist erstmal Grundsätzliches aufzuarbeiten, nämlich das Verständnis, was ist denn eine Weihe, wenn ein Mensch geweiht wird für ein Amt der Kirche. Er wird ja nicht zum Funktionär der Kirche, dass er bestimmte Tätigkeiten ausführen darf und andere nicht, sondern eine Weihe, und das Weihesakrament in der Kirche ist ja bekanntlich dreistufig. Es geht los mit der Diakonenweihe, die nächste Stufe ist die Priesterweihe und schließlich am Ende gibt es auch noch die Bischofsweihe. Und eine Weihe nach kirchlichem Verständnis hat sakramentalen Charakter. Das heißt, in der Seele des Geweihten wird ein unauslöschliches Merkmal gebildet. Das ist schwer zu erklären, schwer zu sagen, worin besteht dieses unauslöschliche Merkmal. Aber es ist die Lehre der Kirche, dass es so ist. Und mit einer Weihe besteht immer ein Auftrag und eine Sendung. Und jetzt ist die Frage, wenn es um den Diakonat der Frau geht, bekommt sie einen Auftrag, wie eben Diakone einen Auftrag erhalten und eine Sendung des Bischofs, diesen Auftrag auszufüllen, dann ist es eine Geschichte, die noch ein bisschen tiefer geht. Verstehen wir richtig, was Weihe ist? Weihe ist Vollmacht innerhalb der Kirche, ein Sakrament zu spenden, einen Auftrag auszufüllen, eine Sendung zu realisieren. Und mit einer Weihe ist immer verbunden eine uneingeschränkte Dienstbereitschaft. Ich sage ja immer, wahrscheinlich liegt das Problem des Priestermangels gar nicht am Zölibat, sondern zum guten Stück auch an den, um es mal in gewerkschaftlicher Sprache zu formulieren, an den Arbeitsbedingungen von Priestern, die versetzt werden, wohin der Bischof sie braucht, nicht wohin sie möchten. Die wohnen müssen, wo es das Kirchenrecht vorschreibt, nämlich in der Nähe der Kirche, in den Pfarrhäusern. Also ich kann mir jetzt nicht irgendwo an Granulplatz eine schöne Wohnung suchen, sondern ich bin verpflichtet, hier zu wohnen. Also die Residenzpflicht, das gehört mit zu den Erschwernissen der Arbeitsbedingungen, weil ich einfach dadurch auch, und das ist ja auch der Sinn und Zweck, immer erreichbar bin. Alle wissen, dort wohnt er und dort kann man klingeln und dort kriegt man jemanden, den man ansprechen kann. Und das nicht nur zu Geschäftszeiten oder Bürozeiten, sondern wenn aus dem Klinikum der Benjamin Franklin ein Anruf kommt, dann rücke ich aus zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist gar keine Frage. Aber das sind Arbeitsbedingungen, die sind im Vergleich zu weltlichen Arbeitsplätzen schon ziemlich heftig. Also es sind diese Randbedingungen des priesterlichen Daseins, die für manche Menschen, die in unserer heutigen Zeit ist ja Freiheit über alles, also die Freiheit, die Arbeitszeit zu gestalten, die habe ich nicht. Ich habe auch nicht die Freiheit, in Urlaub gehen zu können, wann es mir passt, sondern ich kann nur in Urlaub gehen, so ist es geregelt, wenn ich Vertretung finde. Und wenn ich keine Vertretung finde, dann kann ich nicht in Urlaub gehen. Oder ähnliche schwierige Arbeitsbedingungen nach heutigem Verständnis, die machen es natürlich jungen Menschen schwer zu sagen, Moment, da habe ich ja kein Privatleben mehr, kein Eigenleben. Ich muss mich immer nach dem richten, was Kirchenrecht und Bischof mir vorschreibt. Aber das sind nur Randbedingungen. Zur Berufung gehört diese uneingeschränkte Dienstbereitschaft. Und die ist mit einer Weihe verbunden. Und Weihe heißt, ich stelle mein Leben ganz in den Dienst Gottes. So, und wenn ich so bei Maria 2.0 die Schlagzeilen gelesen habe, dann habe ich so den Eindruck bekommen, da geht es vor allen Dingen um den Titel. Die möchten auch den Titel Diakonin haben. Aber um den Titel geht es ja gar nicht. Es geht ja um was sehr viel Tieferes, was sehr viel Existenzielleres, nämlich um diese Vollmacht, die Sendung und die uneingeschränkte Dienstbereitschaft. Denn auch wenn Sie den Titel haben, Frauen, die sich womöglich irgendwann zu Diakoninnen weihen lassen können, Sie machen nichts anderes, als Sie jetzt schon machen. Die ganzen Dienste in der Pfarrseelsorge und überall dort, wo Kirche gefragt ist, das machen Sie ja jetzt bereits schon. Aber Sie wollen die Anerkennung. So ist mein persönliches Empfinden. Und das ist, die Anerkennung vergibt die Kirche eben mit Titeln. Also wenn ich ein toller Pfarrer bin, dann werde ich vielleicht irgendwann Monsignore oder so. Das ist die Anerkennung, die mir die Kirche für gute Dienste gibt und so weiter. Also das ist Thema natürlich jetzt hier bei diesem synodalen Weg, wo man drüber berät, wie geht das alles. Ich weiß nicht, ich habe so die Befürchtung, so synodale Veranstaltungen gab es ja schon in verschiedenen Diözesen, auch in der Berliner. Eine habe ich ziemlich hautnah mitgekriegt. Da war also das Pastorale Forum, nannte sich es damals, unter Kardinal Sterzinski. Da wurde ziemlich viel Papier produziert. Heute ist dieses Papier vielleicht noch in irgendwelchen Aktenschränken, aber kein Mensch interessiert sich mehr dafür. Und was mich in dieser ganzen Geschichte des synodalen Wegs am meisten fragend macht, ist, geht es hier um Arbeitsbedingungen, Anerkennung, Titel und alles sowas und Macht, Vollmacht, das hängt da immer ein bisschen zusammen. Aber ich lese in keiner Zeile, dass sich darum bemüht und dass man sich darum beschäftigt, wie ist die Glaubensvermittlung in unserem Land heute und in Zukunft gesichert. Haben wir das Bewusstsein, dass wir inzwischen immer mehr ein Missionsland werden? Und wie leben wir mit so einem Bewusstsein, wir sind inzwischen auch Missionsland? Und Priester aus Polen, Indien, Afrika kommen zu uns und machen Seelsorge. Aber von sowas ist nicht die Rede. Das ist für mich das Kernthema. Wie vertiefen wir unseren Glauben? Wie verkündigen wir unseren Glauben? Wie erreichen wir Menschen, die ganz bestimmt auf der Suche sind, aber nicht in die Kirchenmauern reinfinden, weil das alles irgendwie eine Klasse für sich ist, leicht angestaubt, Formen, die vielleicht heute nicht mehr so ansprechend sind. Also wie schaffen wir eine Kirche, die anspricht und ansprechend ist? Wenn man diese Konferenzen, die südamerikanischen Bischöfe, jetzt der synodale Weg, dann stellt man fest, es sind unterschiedliche regionale Probleme und Bedürfnisse zu besprechen, zu klären, in die Hand zu nehmen. Und da spielen immer auch natürlich kulturelle Unterschiede eine Rolle. Was in Südamerika gut geht, muss nicht bei uns gut gehen und umgekehrt. Und da ist die Kirche plötzlich in einer Zerreißprobe, die sich als Weltkirche versteht und möglichst alles einheitlich regeln möchte, aber in dieser einheitlichen Regelung, da verlieren wir die Ränder, die regionalen Ränder. Und wenn man so in Südamerika anschaut, welchen Zulauf da die Freikirchen haben, die an nichts und niemand gebunden sind, die ihre Bibel aufschlagen und loslegen, aber sich nicht richten müssen nach irgendwelchen Bestimmungen aus Rom oder sonst woher. Und die haben eine Menge Zulauf, weil die Menschen vor Ort ansprechen können in den Bedürfnissen, die sie haben und in der Sprache, die sie verstehen. Also wir sind mitten in einem Prozesse innerhalb der Kirche, der sehr schwierig ist, weil natürlich möchte keiner, dass sich die Kirche fragmentiert und zerstückelt, zerfällt und fraktioniert und alles sowas, sondern wir schon katholisch bleiben möchten. Aber die Herausforderung der Zukunft ist eben auch, dass wir die regionalen Bedürfnisse der Menschen viel stärker in den Blick nehmen und Formen finden, kulturell unterschiedliche Formen auch, um dem zu entsprechen. Wenn überall die gleichen Lieder gesungen werden müssen, dann passt es nicht. Also es würde bestimmt nicht gut passen, wenn aus Afrika hier plötzlich eine Combo antritt und hier afrikanische Messlieder singen würde. Wir würden sagen, oh, das geht gar nicht. Und umgekehrt genauso, wenn wir unsere Formen nach Afrika bringen, dann sagen die auch, Moment, das verstehen wir nicht, warum das so sein muss. Also in dieser Zerreißprobe ist die Kirche zurzeit und deswegen müssen wir den Heiligen Geist bestürmen, im wahrsten Sinn des Wortes, mit Gebet solche Konferenzen unterstützen, dass zukunftsträchtige Formeln und Alternativen gefunden werden, die die Kirche zugänglich macht. Dass die Kirche sich nicht einmauert in der Tradition, sondern dass sie offen wird und alle Menschen aufnehmen kann mit offenen Armen und auch mit offener Sprache, mit offenen Ritualen. Und da tun wir uns in der katholischen Kirche erfahrungsgemäß ziemlich schwer. Das zieht sich so durch alle Jahrhunderte, wie sehr uns Traditionen wichtig sind, denn sie sind ja entstanden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nur wenn man die festschreibt, wirkt der Heilige Geist plötzlich nicht mehr, denn der Geist Gottes macht alles neu. Und auf dieses Neue müssen wir uns einlassen, auch durch diesen synodalen Weg. Gebe Gott, dass was Fruchtbares dabei herauskommt für uns und all die Menschen, die er noch erreichen möchte.